Hebräer Kapitel 2, Teil 2, am 21. August 1957 in Jeffersonville.
Paulus ging zuerst hin und studierte die Schriften, um vergleichen zu können und um zu sehen, ob es die Wahrheit war oder nicht. Er nahm die Wahrheit aus dem Alten Testament. Paulus war ein Gelehrter des Alten Testamentes, wie viele wissen das. Er wurde unter einem der besten Gelehrten jener Tage belehrt, Gamaliel, einem hervorragenden Gelehrten. Paulus kannte das Alte Testament. Ich denke, das erste Mal wurde er erschüttert, als er den Tod von Stephanus bezeugte. Etwas muss Paulus gepackt haben, denn durch sein ganzes Schreiben bezieht er sich darauf, ich bin nicht würdig, denn ich habe die Gemeinde verfolgt, sie zu töten. Ich bin der Geringste unter ihnen. Oh, aber Gott dachte anders. Er war einer der mächtigsten Männer jener Tage. Seht den heiligen Paulus, den großen Apostel, mit seinem Gewand so hell und rein, sagte der Dichter. Da wird gewiss ein Jubel sein, wenn wir uns alle dort treffen. An dem großen Tag, wenn ich sehe, wie er die Krone eines Märtyrers empfängt, die Belohnung eines Märtyrers. Kürzlich stand ich dort, wo er mit einer kleinen Feder diese Briefe schrieb, und dann schlugen sie ihm den Kopf ab, warfen ihn in die Gosse, um ihn die Gosse hinunterzuspülen. Und dieser kleine Jude dort sagte, in meinem Leib trage ich die Wundmale von Christus. In Ephesus habe ich gegen wilde Tiere gekämpft, aber ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Kampf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Von nun an liegt für mich eine Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Er wird nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Wie liebe ich das? Oh, ich möchte zu ihnen gezählt werden. Wir pflegten ein Lied zu singen. Oh, möchtest du zu seiner Herde gezählt werden? Möchtest du zu seiner Herde gehören? Halte dein Inneres fleckenlos, halte Ausschau, warte, bis du es sehen darfst. Er kommt wieder. Ich möchte einer von ihnen sein. Nun, der Schreiber fährt weiter und sagt, wörtlich nach King James, deshalb sollten wir mehr ernsthafte Aufmerksamkeit den Dingen geben, welche wir gehört haben, dass wir nicht daran vorbeigleiten. Wie wir heute Morgen gelehrt haben, der zweite Vers, denn wenn das Wort, das durch Engel gesprochen wurde, wir haben herausgefunden, was Engel sind, Propheten. Gott sprach vor etlichen Zeiten, nun, ihr dürft keine eigene Idee haben, sondern die der Bibel. Das erste Kapitel, der erste Vers, Gott, der in vergangenen Zeiten und auf mancherlei Weise durch die Propheten zu den Vätern sprach. Nun geht er hinüber und sagt noch einmal, denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war, was ist der Engel? Ein Botschafter? Wenn Gott Botschafter salbte, dann sind wir, wenn wir gesalbt sind, Gottes Botschafter, wir sind Botschafter für die Welt, Gesandte des Himmels, bekennen, dass wir Pilger und Fremdlinge sind. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir suchen nach einer Stadt, die kommen soll, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Wir sammeln auf dieser Erde keine Schätze, wo Diebe einbrechen können und Motten sie fressen und der Rost. Denn unsere Schätze liegen im Himmel, wo Jesus zur rechten Hand der Majestät sitzt. Welch herrliche und wunderbare Sache ist es zu wissen, dass unsere Hoffnungen auf nichts anderem gebaut sind, als auf dem Blut von Jesus und seiner Gerechtigkeit. Wenn um meine Seele rum alles vergeht, dann ist er meine Hoffnung und mein Stand. Ich stehe auf Christus dem festen Felsen, jeder andere Grund ist sinkender Sand. Jeder andere Grund ist sinkender Sand. Wie hat doch Eddie Pruitt während der Zeit der Verfolgung dieses Lied geschrieben? Nun, wenn nun das Wort, das durch Engel verkündete Wort fest war, wenn der Botschafter Gottes das Wort sprach, dann hielt es stand. Und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Denkt darüber nach, wörtlich. Welcher zuerst, wie sollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Denkt darüber, welches zuerst durch den Herrn zu uns gesprochen wurde. Christus begann seine Arbeit. Was tat er? Wir haben ihn beobachtet, wie er demütig und niedrig war. Er war kein groß beachteter Mensch wie ein Theologe, sondern er war demütig, bescheiden und freundlich. Er war kein gewaltiger Prediger. Seine Stimme wurde nicht in den Straßen gehört. Johannes war es, der als brüllender Löwe hervorkam. Er war ein Prediger. Jesus kam nicht wie ein brüllender Löwe, aber Gott arbeitete mit ihm so, dass er sein Wort bestätigte. Gott war mit Christus. Am Pfingsttag sagte Petrus, ihr Männer von Israel und ihr, die in Judäa wohnt, Jesus von Nazareth, ein Mensch, ein Mann von Gott unter euch bestätigt durch Zeichen und Wunder und übernatürliche Ereignisse, die Gott durch ihn unter euch allen verrichtete, wovon ihr alle Zeugen seid. Beachte nun, wie er dies bei ihnen festnagelt. Ihr hättet ihn erkennen müssen. Jesus sagte, ihr Heuchler. Er sagte, ihr geht hinaus, beobachtet die Sonne, ihr seht, wie sie rot ist, wie sie rot untergeht, und ihr sagt, es wird schlechtes Wetter geben, und wenn es hell und sonnig ist und so weiter, sagt ihr, es wird schönes Wetter geben. Ihr könnt das Firmament deuten, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht deuten, denn wenn ihr mich erkannt hättet, hättet ihr meinen Tag erkannt. Wie würde er heute Abend schreien? Wie sein Geist durch seine Prediger schreit. Die Stunde ist da. Wir halten die Atombomben im Auge. Wir wissen, wer Clark Gable Platz einnehmen wird und wer dies oder das andere tun wird oder wer der nächste Vizepräsident ist. Daran sind wir interessiert. Aber die Zeichen der Zeit können wir nicht deuten. Wir sind am Ende angelangt. Was ist es? Wir sind so neugierig. Was im nächsten Teil des Fernsehens kommt, was Susi tun wird, oder wie die Frau auch immer heißt, oder welchen Witz Arthur Godfrey wohl wieder reißen wird. Wir als Christen stopfen unsere Gedanken mit solchem Quatsch voll, wo wir doch irgendwo im Gebet sein sollten, um die Bibel zu studieren, um die Zeichen der Zeit zu sehen, in der wir leben. Was es so weit bringt, das sind die schwachen Pulte, das stimmt, die es nicht fertig bringen, die Wahrheit des Evangeliums zu verkünden. Wir werden einmal darüber Antwort geben in den kommenden Tagen. Wir dürfen nichts missachten und die Leute so wie hier in diesem brennenden Tabernakel sehen die Zeichen und Wunder und die Kraft des auferstandenen Christus. Und dann verschwenden wir unsere Zeit für andere Dinge und missachten die Stimme des Herrn zu hören. Wie sollen wir entkommen, wenn wir solch großes Heil missachten? Der dritte oder vierte Vers hier, beim vierten Vers haben wir heute Morgen aufgehört. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab. Oh, seht, Gott hat Zeugnis gegeben. Er hat ihnen bezeugt. Hört auf das Wort. Durch Zeichen, Wunder und durch mancherlei Wunder. Was sind mancherlei Wunder? Was bedeutet mancherlei? Mancherlei bedeutet viele. Gott hat es bezeugt durch viele Wunder. Gott. Oh Gott, Ich vertraue darauf, dass dies in eure Herzen sinkt. Hört, ich bin einer eurer Pastoren mit Bruder Neville hier. Ich möchte, dass ihr dies beachtet. Die Bibel sagt, wenn einer unter euch aufsteht und sagt das und jenes und es geschieht nicht, dann hört nicht darauf, weil nicht ich gesprochen habe, aber wenn er in meinem Namen spricht und es geschieht, was er redet, dann hört auf ihn. Amen. Denn ich bin mit diesem Propheten oder Prediger, was er immer sein mag. Wenn geschieht, was er redet, dann hört auf ihn. Nun, Freunde, lasst uns ihn hören, den Heiligen Geist, wie er in unserer Mitte spricht, verschiedene Wunder zeigt. Lasst uns nicht einfach darüber hinweggehen, wie über so normale Ereignisse. Denkt daran, es ist Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer, der sein Wort bestätigt. Das müssen wir tun. Bitte, tut es. Gebt Acht. Lasst alles andere an zweiter Stelle sein. Sogar euer Heim, euer Mann, eure Frau, eure Kinder. Was immer es sein mag, setzt alles an zweite Stelle. Gebt Gott den ersten Platz. Bruder Branham, du sagst Bruder Branham, über meine Kinder, über alles. Gebt Gott den ersten Platz. Lass ihn der Erste sein. Eines Tages kam Elia vom Berge. Er war ein Engel, ein Botschafter. Gottes gesalbter Botschafter. Und er traf eine Witwe. Die zwei Stecken aufsammelte. Und er sagte, geh, mach mir zuerst ein Brot und schöpf mir etwas Wasser. Und sie sagte, so wie deine Seele lebt, ich habe nur gerade so viel Mehl, um ein kleines Brot zu machen. Und ich habe gerade so viel Öl, wie hineinkommt, um es als Fett zu vermischen. Und darum sammle ich zwei Stecken. Die altmodische Art war die der Indianer, die Stecken übers Kreuz legten, in der Mitte anzündeten und sie dann weiter hineinschoben. Viele Lagerfeuer habe ich so gemacht. Sie sagte, nun werde ich das kleine Brot für mich und meinen Jungen, mein Kindlein, backen. Dann werden wir ihn essen und dann werden wir sterben. 3 Jahre und 6 Monate herrschte schon Dürre. Nirgends gab es Wasser. Dieser ernste alte Prophet blickte der Frau ins Gesicht und sagte, geh, backe zuerst mir ein Brot. Welch ein Befehl, den ein Mann von einer Witfrau verlangt, die am Verhungern ist, ihm zuerst zu essen zu geben. Was sagt er? Denn so spricht der Herr, das Fass wird niemals leer werden, der Krug nicht austrocknen, bis Gott Regen auf die Erde schickt. Zuerst kommt Gott. Sie ging hinein, buck das kleine Brot, kam zurück, gab es dem Propheten, kehrte um, buck noch einen, noch ein Brot, noch eines, noch eines. Und das Fass wurde nie leer und der Krug nie trocken, bis Gott Regen auf die Erde schickte. Sie setzte Gott vor ihre Kinder. Sie setzte Gott vor alles andere. Sie kümmerte sich zuerst um das Königreich Gottes. Gott muss die erste Stelle in deinem Herzen einnehmen, die erste Stelle in deinem Leben, die erste Stelle in dem, was du tust, in allem, was du tust oder was du bist. Gott muss zuerst kommen. Er möchte nicht den zweiten Platz. Er verdient auch den zweiten Platz nicht. Er verdient das Beste und Erste, alles, was wir haben. Er verdient es. Gesegnet sei sein heiliger Name. Vers 4. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab. Er legte Zeugnis ab durch Zeichen, Wunder, mancherlei Wunder, übernatürliche Ereignisse, Gaben des Heiligen Geistes, gemäß seinem eigenen Willen. Nicht was Menschen sagen, nicht was die Gemeinde sagt, sondern was Gottes Wille ist. Oh, wir müssen den Willen Gottes suchen. Nicht das Wohlwollen eures Nachbarn, nicht das Gefallen eurer Kinder. nicht das Wohlwollen eures Mannes oder eurer Frau. Sucht den Willen Gottes. Tut das zuerst. Dann wird alles andere, der Wille der Frau, der Wille der Kinder, damit in Einklang kommen. Aber setzt Gott an erste Stelle.
Seek the will of God. Not the favor of your neighbor. Not the favor of your children. Not the favor of your husband or your wife. But seek the will of God. Do that first. Then everything else, the will of the wife and the will of the children, will fall right in with it.
Aber setzt Gott an erster Stelle. Beachte nun, denn nicht den Engeln hat er die kommende Welt unterordnet. Die Welt. Anders die großartigen Engel, die in den Himmel dienen. Gabriel, Michael, Wermut und die 10.000 mal 10.000 von Engeln des Himmels. Oder die Hunderte von Propheten, die auf der Erde waren. Jeder Einzelne. Niemals hat er einen genommen und ihm Gewalt über die Welt gegeben, die da kommt, von der wir reden. Nicht einem. Niemals sagt er Jesaja, du wirst die Welt beherrschen. Niemals hat er die Welt Elia unterordnet. Genauso wenig ordnet er sie Gabriel unter oder sonst einem Engel oder dienenden Geist. Seht, was er sagt. Paulus war immer noch dabei, Christus zu verherrlichen, wovon wir gerade sprechen. Aber einer bezeugt es an einer bestimmten Stelle. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder der Menschensohn, dass du ihn besuchst? Du hast ihn ein wenig geringer gemacht als die Engel. Du hast ihn mit Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt. Und hast ihn über die Arbeit deiner Hand gesetzt. Nun, falls ihr das lesen möchtet, es ist Psalm 8, 4 und 6. David redet hier. Was sagt David, was David hier sagt? Wie sagt er es? Das erledigt es. Genau diese Stelle. Ob dies über die Propheten von heute, morgen richtig war. Das erledigt es. Er sagte, denn einer der Engel sagt es an einer bestimmten Stelle. David, der Botschafter Gottes, war ein Engel Gottes. Der Engel sagte, David sagte in den Psalmen, du hast ihn etwas geringer gemacht als die Engel des Himmels. Ein Engel sagte, dass Gott ihn geringer als einen Engel machte, auf dass er ihn kröne und er sollte den Tod leiden und spüren, um wieder erhoben zu werden, damit er zum Erbe aller Dinge der Welt würde. Nun, in Matthäus 28, 18 lesen wir dieses. Nachdem er gekreuzigt wurde und am dritten Tage wieder auferstand, traf er sich mit den Jüngern und beauftragte sie, in alle Welt zu gehen und das Evangelium aller Kreatur zu predigen. Er sagte, alle Mächte im Himmel und auf der Erde sind mir gegeben worden. Alle Macht im Himmel, alle Macht auf Erden sind mir gegeben worden. Was war das? Mensch und Gott haben sich vereinigt. Der Logos wurde zu Fleisch, wurde getötet, ist auferstanden zu unserer Rechtfertigung und war dann für immer der gesalbte Immanuel. Gott hat seinen Wohnort gewechselt von einem Thron in weit entfernten Regionen in das Herz seines Sohnes, Christus Jesus, um dort für immer zu leben und zu regieren. Gott war in Christus. Er ist der endgültige Ruheort des Geistes. Der Geist weilte einst in einem Tabernakel, wie ihr wisst, unter einem Zelt. Salomon baute ihm ein Haus. Und so wie es ist, der Höchste wohnt nicht in Häusern, die von Händen gebaut sind, sondern einen Leib habe ich mir bereitet. In der Apostelgeschichte, im 7. Kapitel, als er redete, sagte er, sie alle haben es vorausgesehen, sie bauten ihm ein Zelt, das war Moses, sie hatten ein Zelt und brachten die Bundeslade hinein, aber Gott war auf dem Gnadenthron, er wohnte nicht dort drinnen. Gut, einen Leib hast du mir bereitet, den Leib des Herrn Jesus Christus, der niedergemacht wurde als den der Engel, um den Tod zu spüren, und keinen anderen als den Höchsten der Hohen, Christus, den Prinz des Friedens, König der Könige, den Herr der Herren, den Schöpfer eines jeden Sterns im Universum. Oh Gott! Er wurde Herr seiner Schöpfung, damit er den Menschen erlösen konnte. Die heimatlosen, hilflosen Menschen, um ihnen ein Heim im Himmel zu geben. Er verließ die Herrlichkeiten des Himmels. Er ließ den höchsten Namen, der gerufen werden konnte, zurück. Und als er auf der Erde war, gaben ihm die Menschen den geringsten Namen, den sie ihm geben konnten. Sie sagten, er war von Anfang an ein uneheliches Kind, in einer Krippe geboren, in Lumpen gewickelt, die vom Ochsenjoch genommen wurden. Kein Ort, wohin er gehen konnte, kein Zuhause, wohin er sich wenden konnte. Er wurde Beelzebub genannt, der Anführer der Teufel wurde er genannt. Er wurde misshandelt, er wurde bespuckt, er wurde verspottet, abgewiesen. Und er ging zu den niedrigsten Orten, ließ sich zu den schmutzigsten Prostituierten herab. Das machen die Menschen aus ihm, aber Gott hat ihn erhoben so hoch, dass er nach unten blicken musste, um den Himmel zu sehen. Die Menschen gaben ihm den niedrigsten Platz, sie gaben ihm den schlechtesten Platz, den niedrigsten Namen. Gott erhob ihn, gab ihm den höchsten Platz und den höchsten Namen. Das ist der Unterschied, was die Menschen mit dem Sohn Gottes machen und was Gott mit dem Sohn Gottes machte. Er beugte sich auf, dass wir erhoben würden. Er wurde zu uns, dass wir durch seine Gnade zu ihm werden konnten. Er kam zu den Heimatlosen und wurde selbst heimatlos, damit wir eine Heimat haben. Er kam zu den Kranken und wurde selbst krank, damit wir geheilt würden. Er kam zu dem Sünder und wurde selbst zur Sünde gemacht, damit wir gerettet werden. Kein Wunder wurde er erhöht. Kein Wunder ist er derjenige, der er heute Abend ist. Gott hat ihn erhöht. Und alle Mächte in den Himmeln und auf Erden sind ihm übergeben. Als seine irdische Arbeit hier auf Erden beendet war, er kam auf die Erde, und als er kam, verkündete der Morgenstern, dass er der Sohn Gottes sei. Er erschütterte jeden Teufel, mit dem er in Kontakt kam. Gesegnet sei der Name des Herrn. Die Teufel zitterten und erbebten und bettelten um Erbarmen in seiner Gegenwart. Ja, mein Herr, die ganze Hölle wusste, wer er war. Er ging demütig umher, hatte keinen Ort, wo er sich hinlegen konnte während einer regnerischen Nacht. Sogar die Tiere, die er schuf, die Vögel der Luft haben Nester, die Füchse haben Gruben. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sein gesegnetes Haupt hinlegen kann. So war es. Er wurde zur Sünde, wurde gering und im Stich gelassen. Aber die Teufel wussten, wer er war. Sie flehten um Erbarmen. Sie sagten, warum kommst du, um uns vor unserer Zeit zu quälen, während die Prediger ihn Beelzebub und Wahrsager nannten die Teufel ihn den Sohn des lebendigen Gottes und bettelten um ihr Erbarmen. Oh, wenn wir hier nur eine Minute einhalten könnten. Wer bist du denn überhaupt? Wer bist du? Was bedeutet die Arbeit schon, die du hast? Was bedeutet das kleine Haus schon, das wir besitzen? Was bedeutet das Auto, das wir haben? Hübsches kleines Mädchen, du freches kleines Ding. Was bedeutet dein bisschen Schönheit, die du jetzt hast? Junger Mann mit deinem glänzenden glatten Haar, den aufrechten Schultern. Eines Tages wirst du gebückt gehen, wenn das Alter dich beugt. Aber gesegnet sei der Herr. Du hast eine wiedergeborene Seele. Du wirst für immer und immer leben, denn er wurde dich, auf dass du durch seine Gnade zu ihm werden kannst, um dir einen Platz zu bereiten. O wir, die wir denken, dass wir eine Garniturkleidung besitzen, ein wenig Lebensmittel im Haus, was sind wir? Gott könnte es uns in einer Sekunde wegnehmen. Er hält deinen Atem in seiner Hand und er ist hier in unserer Mitte, um die Kranken zu heilen, zu verkünden, zu bekennen und um vorauszusagen. Und es ist jedes Mal vollkommen. Er ist sogar so besorgt, dass er einen kleinen toten Fisch wieder belebte. In unserer Mitte. Jehova um uns. Jehova in uns. Der große und mächtige Ich Bin. Als er starb, dachten sie, sie hätten ihn. Er ging hinunter in die Hölle. Als er die Erde verließ, an dem Tag, dass ihn kreuzigten, da ging er in die Regionen der Verlorenen. Die Bibel sagt, er ging hin, predigte den Seelen im Gefängnis, die während der Zeit der Geduld in den Tagen Noahs nicht Buße taten. Als er starb und der Geist ihn verließ, wurde er wieder zum Logos. Er sagte, ich kam von Gott und kehre zurück zu Gott. Und Gott war die Feuersäule, welche die Kinder in der Wildnis führte. Und als er hier auf der Erde war und als er starb, da wurde er wieder zum Licht. Paulus sah ihn und er war ein Licht. Keiner sah es sonst. Sie sahen Paulus fallen, etwas traf ihn und es war ein Licht. Paulus sagte, wer ist das, den ich verfolge? Und er sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte, wer ist das? Er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und es ist schwer für dich, gegen den Stachel anzutreten. Dann ging er hin, untersuchte jenes Licht. Paulus ging in die Bibel zurück, um herauszufinden, was das Licht war. Und dann schrieb er diesen Brief. Er ist derselbe Jehova. Das gleiche Licht war in der Wildnis mit den Kindern Israels. Und als Petrus im Gefängnis war, war ein Licht, das hereinkam und die Türen öffnete. Und durch seine Gnade, dass keiner eine Entschuldigung habe. Oh, wenn sie nur diese ungebildeten Botschafter vergessen könnten. Denk daran, es ist nicht der Botschafter, es ist die Botschaft. Er kam wieder zu uns zurück in der Form einer Lichtsäule und er geht mit seinem gleichen übernatürlichen Ereignissen und Zeichen vorwärts. Nichts ist außerhalb der Bibel, er bleibt genau in der Bibel, der es unterworfen ist, während er seine Herrlichkeit hervorbringt und seine Macht erweist. Gesegnet sei sein heiliger Name. Ich weiß, dass ihr denkt, ich sei verrückt. Aber oh, in meiner Seele ist diese gesegnete ewige Ruhe. Diese gesegnete ewige Ruhe ist in meiner Seele. Wenn auch Stürme toben, mein Anker hält. Und wenn man sieht, als er starb, sogar der Mond bekam einen Nervenzusammenbruch. Die Sonne ging mitten am Tag unter. Und als er in die Region der Verlorenen ging, klopfte er an die Tür. Die Tür flog auf. Die Bibel sagt, er predigte den Seelen im Gefängnis, die während der Zeit in der Geduld den Tagen Noahs nicht bereuten, nachdem er auf dieser Erde verstarb. Mein Bruder, meine Schwester, nachdem er verstarb, war seine irdische Arbeit verrichtet, aber er ist immer noch am Arbeiten und er ist immer noch bei der Arbeit heute Abend. Amen. Er klopft an die Tür der Verlorenen. Die Bibel sagt, dass er das tat und er bezeugte, ich bin der Same der Frau, der Same des Weibes. Ich bin derjenige, von dem Adam gesprochen hat. Ich bin derjenige, von dem Henoch sprach, dass er kommen soll mit Zehntausenden seiner Heiligen. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes und ihr habt euren Tag der Gnade durch eure Sünde dahin gesündigt, aber es wurde euch durch den Engel Henoch und Noah prophezeit, dass ich kommen muss, um jedes Wort in Gottes Bibel zu erfüllen. Und ich bin hier im Land der Verlorenen als ein Zeuge. Und er predigte ihnen. Und weiter hinab zur Hölle ging er, bis er an die Pforten der Hölle kam, klopfte ans Tor und der Teufel öffnete das Tor und sagte, jetzt habe ich dich. Aber er entriss ihm den Schlüssel an seiner Seite und sagte, Teufel, Du hast den Bluff lange Zeit aufrechterhalten, die Täuschung. Hier steht es, genau hier, in der Bibel. Wir werden in einer Minute dazu kommen. Du hast den Bluff lange Zeit aufrechterhalten, aber ich bin gekommen, um dich zu überwältigen. Er schnappte die Schlüssel, warf ihn zurück, verschloss das Tor, ging hindurch, holte Abraham, Isaac und Jakob hervor. Am dritten Tage ist er auferstanden und die, die in den Gräbern schliefen, sind mit ihm auferstanden. Halleluja! Kein Wunder, sagte der Dichter. Lebend liebt er mich, sterbend rettet er mich, begraben trug er meine Sünden weit weg, auferstehend rechtfertigt er freiwillig für immer. Eines Tages wird er kommen, o herrlicher Tag. Gesegnet sei das Band, das unsere Herzen mit christlicher Liebe, mit christlicher Gemeinschaft verbindet, mit der Liebe Gottes. Als er auferstanden war, war er noch nicht fertig. Er hatte noch mehr Arbeit zu erledigen. Die Bibel sagt, er ging in die Höhen und gab den Menschen Gaben. Da hing eine Atmosphäre der Dunkelheit, der Düsternis und des Todes und der Erschöpfung über der Erde. Die Gebete konnten nicht hindurch gelangen, denn das Sühnopfer war noch nicht gebracht. Aber er durchbrach diesen Schleier, öffnete den Weg, durchbrach den Schleier der Krankheit, durchbrach den Vorhang der Sünde, durchbrach den Vorhang der Erschöpfung, durchbrach den Vorhang der Niedergeschlagenheit. Er durchbrach jeden Vorhang und macht einen Hochweg, eine Straße für den Menschen auf der Reise, der den Hochweg des Königs erklimmt. Und dann ging er am Mond, an den Sternen vorbei, weiter und weiter. Und ihm folgten die Heiligen des Alten Testamentes, Abraham, Isaac und Jakob. Sie zogen geradewegs hinauf in die Himmel der Himmel. Ich kann sehen, wie sie ihren Blick erhoben, als sie noch weit weg waren von der Stadt. Und Abraham sagte, das ist ja die Stadt, die ich sehen wollte. Komm hier, Isaac, komm Jakob. Oh, wir waren Pilger und Fremdlinge auf Erden. Dort ist die Stadt. Das ist die Stadt, auf die wir warteten. Und die Bibel sagt, dass sie riefen, hebt euch, ihr ewigen Tore, ihr immerwährenden, und bleibt oben, denn der König der Herrlichkeit kommt herein. Und die Engel hinter den Toren riefen den Engeln auf dieser Seite entgegen und sagten, wer ist der König der Herrlichkeit? Und die Engel hier draußen, die Propheten, sagten, der Herr der Heerscharen, der Mächtigen der Schlacht. Und sie drückten die Knöpfe und die großen Tore gingen auf. Genau in der Mitte der Straße ging er dahin, der Eroberer im Triumph. Und die Heiligen des Alten Testamentes schritten hinter ihm her. Er setzte sich auf den Thron und sagte, Vater, hier sind sie, sie gehören dir. Und er sagte, steig hier herauf, setz dich, bis ich dir all deine Feinde als Fußschemel unterwerfe. Wenn wir lesen, finden wir es hier in der Schrift. Gut, hört zu. Hört. Im achten Vers. Dann hat er ihm alle Dinge, du hast ihm alles unter seine Füße gelegt. Denn indem er ihm alles unterwarf, ließ er nichts übrig, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihm noch nicht alles unterworfen. Das ist der Tod. Wir sehen den Tod noch, weil wir immer noch sterben. Wir sehen den Tod. Aber, 9. Vers, aber wir sehen Jesus. Amen. Hört. Hört. Wir sehen Jesus. Der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen der Todesleiden, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden Menschen den Tod schmeckte. Warum wurde er geringer als die Engel gemacht? Damit er den Tod schmecken konnte. Er musste sterben. Er musste kommen, um zu sterben. Schau, mein Freund, vergiss das niemals. Als Jesus dort den Hügel hinaufging, da schwirrte der Tod um sein Haupt. Wir wollen ein Bild von Jerusalem machen vor 2000 Jahren. Wie kannst du so etwas abweisen? Ich kann hören, wie ein Geräusch durch die Straßen dringt. Was ist es? ein Rumpel, da rumpelt, da kommt ein altes, verwittertes Kreuz daher, bewegt sich zum Damaskustor und es schlägt über die Pflastersteine. Diese großen Pflastersteine gibt es immer noch dort. Es rumpelt über diese großen Pflastersteine, bumm, bumm. Ich kann die Blutspritzer auf der Straße sehen. Was ist das? Ein Mann, der niemandem Leid zufügte, der nichts als Gutes tat, aber die Leute waren blind, sie erkannten ihn nicht, sie nahmen keine Notiz von ihm. Du sagst blind, obwohl sie Augenlicht hatten. Du kannst Augenlicht haben und trotzdem blind sein. Glaubt ihr das? So sagt es die Bibel. Denkt daran, dort Elisa, als er dort unten in Dothan war, er ging hinaus, schlug die Leute mit Blindheit und dann sagte, folgt mir jetzt. Sie waren ihm gegenüber blind, genau wie die Leute heute Abend blind sind. Von einer gewissen Gemeinde, die nicht an göttliche Heilung glaubt, kam einmal einer zu mir nach vorn und er sagte, schlag mich mit Blindheit, schlag mich blind. Das war in Bruder Reitz Haus. Er sagte, schlag mich mit Blindheit. Er sagte, Paulus schlug einmal jemand mit Blindheit. Und er sagte, schlage du mich mit Blindheit. Ich sagte, Freund, der Teufel hat es schon getan. Du bist schon blind. Gewiss bist du das. Er sagte, heile dieses kleine Mädchen und ich werde dir glauben. Ich sagte, rette jenen Sünder und ich werde dir glauben. Gewiss. Und er sagte, oh, er muss glauben. Ich sagte, genauso ist es auch damit. Es muss durch die souveräne Gnade Gottes geschehen. Der Teufel, der Gott dieser Welt, hat die Augen der Leute geblendet. Sie haben Augen, aber sie können nicht sehen, so sagt die Bibel. Und hier ging er durch die Straßen, zog auf dem Weg hinauf eine blutige Fußspur hinter sich her. Die Todesbiene stach nach ihm, summte um ihn herum. Nur noch eine kleine Weile, dann habe ich dich. Er wurde schwach, durstig, nach Wasser. Einmal wurde ich angeschossen, ich lag dort auf dem Feld. Das Blut quoll aus mir heraus, ich schrie nach Wasser und mein Kamerad rannte, nahm seine Mütze, tauchte es in altes, abgestandenes Wasser voller Ungeziefer, kam zurück und hielt meinen Mund auf und er drückte die Mütze aus, denn das Blut spritzte wie aus einer Quelle, wo ich mit einer Flinte in Fetzen geschossen war. Ich dürstete, ich hatte Durst. Darum weiß ich, wie es meinem Herrn ging, nachdem er den ganzen Morgen blutete, von 9 Uhr bis 3 Uhr am Nachmittag und dabei all das Blut verlor. Ich sehe sein Gewand, zuerst nur kleine Flecken, dann begannen diese Flecken größer zu werden und liefen zusammen, bis sie einen großen, riesigen Fleck bildeten, weil sie ihm auf die Beine schlugen, während er noch ging. Das war das Blut Emmanuels. Oh, die Erde war dessen nicht wert. Aber als er hinaufging, da kam diese Biene, stach nach ihm. Was tat sie? Schlussendlich stach sie ihn. Aber Bruder, jeder weiß, dass wenn eine Biene, wenn sie einmal gestochen hat, dann ist es vorbei mit der Stecherei. Sie kann nicht mehr stechen, denn wenn sie wegfliegt, wird der Stachel herausgezogen. Aus diesem Grunde musste Gott Fleisch werden. Er ließ den Stachel des Todes in sein Fleisch stechen und er zog den Tod, den Stachel heraus. Gesegnet sei der Name des Herrn. Der Tod kann summen und stechen, aber er kann dich nicht verletzen. Oh, als Paulus fühlte, wie diese Biene um ihn herum summte, sagte er, Tod, wo ist dein Stachel? Er konnte nach Golgatha zeigen, wo er im Fleisch von Immanuel stecken blieb. Halleluja. Wo ist ein Sieg? Aber dank sei Gott, der uns durch unseren Herrn Jesus Christus den Sieg gibt. Ja, wir sehen nicht alles. Wir sehen aber Jesus, der kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleiden, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das war der einzige Weg, damit er Anführer unseres Heils werden konnte. Er musste leiden. Hört diese wunderschönen Worte hier. Hört jetzt zu. Hört. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Oh, seht ihr hier nicht den Weinstock und die Zweige darin? Alle sind eins. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Seht ihr, warum? Hört auf den nächsten Vers, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen, meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen, und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nur die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Teufels hat, und das ist den Teufel, und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Die Menschen haben den Tod immer gefürchtet. Christus wurde zur Sünde gering gemacht, um den Tod auf sich zu laden, und er schämt sich nicht, unser Bruder genannt zu werden, denn er wurde versucht, genau wie wir versucht werden, und er kann der richtige Mittler sein, denn er stand in den gleichen Versuchungen, in der du stehst. Er nahm unseren Platz ein, weil er weiß, dass du es selbst nicht schaffen kannst. Siehst du es nicht, mein Bruder, meine Schwester? Alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Es ist nicht, was du tust. Es geht darum, was er schon getan hat. Du kannst nicht eine Sache tun, um dein Heil zu verdienen. Dein Heil ist ein Geschenk. Christus wurde Sünde, dass du Gerechtigkeit wirst. Und er ist die richtige Anführer für unser Heil, denn er hat gelitten, genauso wie wir leiden. Er wurde versucht, genauso wie wir versucht wurden. Und er schämt sich nicht, sich unseren Bruder zu nennen, denn er weiß, durch was wir hindurchgehen. Gesegnet sei sein Name. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams. Würdig heißt es, er hat nicht die Gestalt eines Engels angezogen, sondern die Gestalt Abrahams. Seht, er wurde kein Engel, er wurde Same Abrahams. Und wir, die wir tot in Christus sind, ziehen Abrahams Samen an und sind Erben gemäß seiner Verheißung. Seht, niemals nahm er die Gestalt eines Engels an. Er wurde nie ein Engel, er wurde ein Mensch. Er wurde der Same Abrahams, nahm den Stachel des Todes in sein eigenes Fleisch, um uns wieder mit Gott zu versöhnen. Und nun sitzt er dort als ein Mittler. Wie könnten wir so etwas abweisen, mein Freund? Hört nun weiter. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Auf, dass er der Versöhner sei. Seht, da war Feindschaft zwischen Gott und den Menschen, und kein Mensch konnte es. Sie sandten die Engel, die Propheten, sie konnten den Platz nicht einnehmen, denn sie mussten für sich selbst beten, sie konnten den Platz nicht einnehmen. Dann sandte er das Gesetz. Das Gesetz war ein Polizist, der uns ins Gefängnis wirft. Es konnte uns nicht herausbringen. Er sandte das Gesetz, er sandte die Propheten, er sandte die Gerechten, und nichts konnte ein Sühnopfer bringen. Aber er kam herab und wurde einer von uns. Oh, ich möchte, wir hätten jetzt etwas Zeit. Ich möchte euch das Gesetz der Erlösung zeigen. Aber wir haben die Zeit nicht. Aber nur einen Augenblick. Dieses wundervolle Bild bei Ruth und Naomi. Wenn ihr es seht, dann seht ihr die Versöhnung. Wie war doch dieser Landmann, dieser Mann, der erlösen musste, was verloren war, den gefallenen Besitz. Er musste verwandt sein mit der Person, welche den Besitz verloren hatte. Aus diesem Grunde musste Boas mit Naomi verwandt sein, um die Ruth zu bekommen. Und zudem musste er würdig sein. Und er musste imstande sein, es zu tun, um das Verlorene zu lösen. Und Boas dort beim Tor gab ein öffentliches Zeugnis, indem er seinen Schuh wegwarf, dass er Naomi erlöst hatte mit all ihrem Besitz. Und er musste verwandt sein. Aus diesem Grund musste Christus mit uns verwandt sein und er kam hinab und wurde ein Mann. Und er litt Versuchung, er wurde ausgelacht, verspottet, verfolgt, ignoriert, Beelzebub genannt und verspottet. Er litt den Tod unter der Todesstrafe und er musste mit uns verwandt sein. Er musste falsch angeklagt sein, denn ihr werdet falsch angeklagt. Er musste Krankheit tragen, denn ihr seid krank. Er musste Sünden tragen, denn es waren deine Sünden. Und er musste verwandt werden. Es war die einzige Möglichkeit, uns zu erlösen, war mit uns verwandt zu werden. Und wie wurde er mit uns verwandt? Indem er die Gestalt des sündigen Fleisches annahm und eins wurde mit uns. Und dadurch bezahlt er den Preis, hat uns zurück erlöst in die Gemeinschaft mit dem Vater. Oh, welch ein Erretter! Worte können das nicht zum Ausdruck bringen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Helfen, beistehen, bedeutet mitfühlen. Darum wurde er so, dass er mitfühlend werden konnte mit dir. Du hast deine Höhen, Tiefen, deine Auf und Ab, deine Versuchungen werden so groß, dass du kaum noch widerstehen kannst. Und er weiß, wie er mit dir mitfühlen kann. Er sitzt dort, um zu vermitteln. Er sitzt dort, um dich zu lieben. Und obwohl du vom rechten Weg abweichst, lässt er dich niemals im Stich. Er wird dir immer noch nachgehen und an dein Herz klopfen. Kein Zurückgefallener ist im Gebäude, der nicht weiß, dass Gott täglich an sein Herz klopft. Und er wird dies tun, solange du als Sterblicher hier auf Erden bist.
There's not a backslider in the building. Well, I know that God knocks at his heart daily, and he will do it as long as you're marveled on this earth.
Weil er dich liebt, solange du als Sterblicher hier auf der Erde bist, er hat dich erlöst. Dichter haben versucht, und Schreiber haben es versucht, Menschen haben versucht, dieses Thema von dieser Liebe auszudrücken. Doch in menschlichen Ausdrücken kann es nicht gemacht werden. Einer sagte, O Liebe Gottes, so reich und rein, wie unergründlich und kräftig, sie wird für immer andauern, Heilige und Engel besingen es, wenn wir den Ozean mit Tinte würden füllen und die Himmel aus Pergament gemacht wären und jeder Halm auf Erden eine Schreibfeder wäre und jeder Mensch von Beruf ein Schreiber und würde man darauf die Liebe Gottes beschreiben, würde der Ozean austrocknen? Könnte die Schriftrolle etwa all das aufnehmen? Obwohl sie von einem Ende des Himmels zum anderen gespannt ist. Wir werden es nie verstehen. Es gibt für uns keine Möglichkeit zu verstehen, wie dieses große Opfer, das er brachte, herabkam und uns wiederum mit Gott versöhnte. Dann ging er zurück und sagte, nun, ich werde euch nicht ohne Trost lassen, ich werde wiederkommen und mit euch sein, sogar in euch bis ans Ende der Welt. Und hier sind wir heute, leben in der Endzeit, mit demselben Jesus, derselben Sache, denselben Zeichen, denselben Wunder, demselben Heil, demselben Geist, der dieselben Dinge tut, mit demselben Evangelium, mit demselben Wort, mit demselben Erklären, denselben Manifestation mit allen. Wir tun gut daran, dieses große Heil nicht zu übergehen, denn wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen, was wir mit dem Sohn Gottes tun. Er liegt in deiner Hand, mein Sünder, mein Abgefallener. Was wirst du mit ihm tun? Du sagst nun, ich lege es wieder beiseite. Denke, tu das nicht. Da gibt es keine Möglichkeit für dich, wenn du ein Sünder bist, dass du dieses Gebäude in gleicher Weise verlassen kannst. Das geht nicht. Oder verlassen kannst und immer noch derselbe bist. Pilatus hat es eines Abends versucht. Er ließ etwas Wasser bringen, wusch seine Hände und sagte, ich habe damit nichts zu schaffen. Ich bin so, als hätte ich es nie gesehen. Ich habe nie vom Evangelium gehört. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Konnte er es von seinen Händen waschen? Er konnte es nicht. Schließlich, wisst ihr, was mit Pilatus geschah? Er hat seinen Verstand verloren. Und dort, weit oben in der Schweiz, wo wir letztes Jahr waren, um das Evangelium zu predigen, dort gibt es eine alte Sage, die sagt, dass es dort einen Teich gäbe, wohin die Leute aus aller Welt kommen, um ihn zur Zeit der Kreuzigung zu beobachten. Pilatus stürzte sich in den Tod, er verübte Selbstmord, sprang in dieses Wasser und ertränkte sich. Und jedes Jahr an dem gleichen Tag sprudelte blaues Wasser aus diesem Teich, um zu zeigen, dass Gott das Wasser nicht annahm. Wasser kann das Blut von Jesus niemals von unseren Händen oder von unserer Seele waschen. Es gibt nur einen Weg, dies zu tun. Nimm es an als deine eigene persönliche Vergebung und lass dich mit Gott versöhnen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir heute Abend für das Wort, denn Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Wir danken dir für Jesus. Und während wir diesen großartigen Tag sehen, in dem wir leben, diese Zeichen und Wunder, wie wir diese Dinge an uns vorübergleiten lassen, Gott, öffne heute Abend die Augen der Menschen in diesem Tabernakel, dass sie sehen und verstehen mögen, dass wir uns in den letzten Stunden befinden. Die Zeit flieht dahin, uns verbleibt nicht mehr viel Zeit hier. Dann werden wir Jesus sehen müssen, dann würden wir zu den Verrätern gezählt werden, denn an dem Morgen gibt es keine Entschuldigung. Als du diese große und mächtige Vision gabst, von dem Mann, der aus einem fernen Lande kam, und ich sah ihn, wie er sich ohne einen Anflug eines Zweifels aus dem Rollstuhl erhob und sein Augenlicht erhielt. Seine Beine wurden kräftig, er ging frohlockend durch das Gebäude, Gott preisend. Das zeigt, dass Gott dem Abraham immer noch Kinder aus diesen Steinen erwecken kann. Diese Visionen zu sehen, wie Jesus sagte, ich tue nichts, bis der Vater es mir zeigt. Ich kann nichts tun. Der blinde Mann folgte ihm und sagte, hab Erbarmen mit uns. Er berührte seine Augen. Dir geschehe nach deinem Glauben. Nun, Herr, wir sehen Jesus. Wir sehen nicht alle Dinge. Wir sehen, dass wir immer noch unsere Geheiligten zu Grab tragen, dass wir über die Gräber voneinander gehen. Aber wir sehen Jesus, der die Verheißung gab. Wir sehen, dass er mit uns ist. Nicht den Jesus im Grab, nicht den Jesus vor 2000 Jahren, sondern den Jesus heute Abend, der mit uns ist. Wir sehen ihn, manifestiert in all seiner Macht, in seinen Zeichen und Wundern. Gott, mögen wir niemals dieses große Heil übergehen, mögen wir es ergreifen, annehmen und ehrfurchtsvoll sein und dadurch leben, bis auf den Tag, wo Jesus kommt, um uns heimzuholen. Gewähre es, Herr, wir bitten es in seinem Namen. Und während wir unsere Häupter gebeugt haben, frage ich mich, ob jemand heute Abend im Gebäude ist, der unter der göttlichen Gegenwart des Heiligen Geistes sagen möchte, Bruder Branham, ich bin davon überzeugt, dass ich verkehrt bin. Gott hat mir meine Sünden offenbart und ich weiß, dass ich verkehrt bin. Ich erhebe meine Hand zu ihm, bitte um Erbarmen heute Abend. Gott möge mir barmherzig sein, ich bin verkehrt. Wirst du das tun? Während wir nun nur einen Augenblick warten, wenn jemand hier ist, gleich wird eine Taufe stattfinden und wenn du ein Sünder bist, ich würde umkehren, ich würde Buße tun. Wie kannst du solch endlose Liebe des einen ablehnen, der starb? Der Heilige Gott des Himmels wurde ein sündiger Mann, nicht weil er sündigte, sondern weil er deine Sünden auf sich lud und sie dort nach Golgatha trug. Und du möchtest solch eine Begnadigung nicht annehmen? Möchtest du es nicht heute Abend? Während wir unsere Häupter geneigt haben, möchte jemand sagen, denk an mich, Bruder Branham, ich erhebe meine Hand zu Christus und sage, sei mir gnädig, ich bin verkehrt, ich möchte mit Gott versöhnt werden. Möchtest du deine Hand erheben? Gut, wenn alle Christen sind, dann lass uns beten. Vater, wir danken dir heute Abend, dass alle hier Christen sind, dass sie es dadurch bekannten, dass sie sich still verhielten, dass alle ihre Sünden unter dem Blut sind, und dafür bin ich so dankbar. Segne sie, Herr. Oh, ich bin so froh, dass sie die Versöhnung haben durch das Blutopfer, durch das Hören des Wortes, durch die Waschung des Wassers, des Wortes. Es reinigt uns, es bringt uns an den größten Ort, wo der Sünder in seiner scheußlichen Schwärze weiß wie Schnee wird. Die purpurroten Flecken der Sünde sind weggewaschen worden und wir sind neue Geschöpfe in Christus. Wie danken wir dir dafür? Die Taufe wird sofort kommen. Soweit ich weiß, soll diese junge Dame heute Abend im Namen ihres Herrn getauft werden. O himmlischer Vater, wir beten, dass du diese junge Frau segnen mögest. Meine Gedanken gehen zurück, als ihr vor wenigen Tagen durch Henryville kam und dieses liebliche Mädchen auf den Straßen umhergehen sah. Und heute Abend ist sie eine Mutter, eine Dame. Sie nahm dich als ihren persönlichen Retter an. Das Leben war hart für dieses Kind, Herr. O Gott, aber der Himmel ist dir gewiss sicher und dafür danken wir dir. Wir beten Gott, dass du die junge Frau jetzt segnen möchtest, während sie kommt, um mit Wasser getauft zu werden. Mögest du sie mit dem Heiligen Geist füllen. Gewähre es, Herr, und möge ihre Seele einfach entzückt werden in den Himmel. Gewähre es zu deiner Ehre. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Ich möchte aus dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte lesen. Petrus spricht am Pfingsttage. Es war die erste Taufe, die je stattfand in der Christenheit. Petrus wies die Pharisäer und das blinde Volk zurecht, weil sie den Sohn Gottes nicht beachteten. Er sprach, wie Gott ihn auferweckte und seine Werke durch große Zeichen und Wunder bestätigte. Hört zu, während er sprach, erhob er Jesus. Jeder Geist eines Christen erhebt Jesus, nicht nur durch deine Lippen, sondern durch dein Leben. Eure Lippen können das eine sagen, euer Leben etwas anderes. Wenn du das tust, weißt du, was das ist? Das ist Heuchelei. Lieber schaue ich, gehe ich in den Himmel als Ungläubiger oder lieber schaue ich dem Himmel ins Angesicht als Ungläubiger, denn als Heuchler. Ich glaube, dass ich im Himmel mehr Chancen habe, wenn ich ungläubig bin, als wenn ich ein Heuchler bin. Wenn du für Jesus zeugst und sagst, er ist der Retter, dann lebe so, weil die Leute es von dir erwarten. Das stimmt. Lebe, wie es sich für einen Christen gehört. Wir haben das heute Morgen durchgenommen. Nun, so der Herr will, morgen Abend oder Mittwochabend werden wir das dritte Kapitel durchnehmen, welches ein wunderbares, erstaunliches Kapitel ist. Nun, seid sicher, dass ihr Mittwochabend kommt. Wie viele erfreuen sich an diesem Buch, an dieser Sonntagsschulbelehrung? Oh, ich danke euch, das ist fein. Nun, jetzt möchte ich aus der Apostelgeschichte das zweite Kapitel lesen, mit dem 32. Vers beginnend. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Sie wussten es. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist, und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Hört jetzt, wie er von David, einem der Engel, spricht. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner rechten Hand, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gelegt habe. David konnte nicht hinaufgehen, er lebte unter dem vergossenen Blut von jungen Kühen, Ziegen und Schafen. Aber jetzt kommt er auferstehen. Er ist unter dem Blut des Herrn Jesus Christus. Denn erst als dieses in Kraft kam, konnten sie antworten. Als das Blut Christi in Kraft kam, sind all diejenigen, die in aufrichtiger Hingabe starben, auferstanden. Das stimmt. Und sie fuhren auf in die Herrlichkeit. Nun hört, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, hört auf das, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Zum Herrn und Christus. Was ist damit? Ist er die dritte Person der Dreieinigkeit oder ist er die gesamte Dreieinigkeit? Er ist die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig. Es gibt keine drei Götter. Es gibt nicht so etwas, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Das gibt es nicht einmal in der Schrift. Nirgendwo, nirgends. Nirgends wurde je gesagt, im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes zu taufen. Auch in der Schrift nicht. Es ist eine katholische Satzung und gilt nicht für die protestantische Gemeinde. Ich bitte jeden, mir eine Schriftstelle zu zeigen, nur eine, wo je eine Person in anderer Weise getauft wurde, als im Namen des Herrn Jesus Christus. Kommt und zeigt es mir, dann werde ich ein Schild auf den Rücken legen, Heuchler und falscher Prophet, falscher Lehrer, und werde damit durch die Straßen gehen. So etwas gibt es nicht. Niemals wurde jemand in dieser Weise getauft. Das ist eine katholische Lehre und keine protestantische Lehre. Matthäus 28, 19. Jesus sagte, ihr sagt, ja, Matthäus 28, 19. Jesus sagte, geht deshalb in alle Welt, belehrt alle Nationen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist richtig. Aber nicht im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Der Name, nicht Namen. Namen des Vaters. Vater ist kein Name. Wie viele wissen das? Wie viele Väter sind hier? Hebt eure Hand. Wie viele Söhne sind hier? Hebt eure Hand. Wie viele Menschen sind hier? Hebt eure Hand. Gut, nun, was ist euer Name? Weder Vater, weder Sohn, noch Mensch. Eine Frau, eine entschiedene Trinitarin, sagte einmal zu mir, Bruder Brennan, aber Heiliger Geist ist ein Name. Ich sagte, Heiliger Geist ist kein Name. Der Heilige Geist ist, was er ist. Es ist der Heilige Geist, kein Name. Das ist, was er ist. Ich bin ein Mensch, aber mein Name ist nicht Mensch. Mein Name ist William Branham. Und als er da sagte, geht deshalb, belehrt alle Nationen, darf sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darum sagte Petrus 10 Tage später, tut Buße. Hört nun, was er sagt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus sagte zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hat nun Petrus das getan, was Jesus sagte? Hat er etwas getan oder das er nicht tun sollte? Er war nicht verwirrt. Wir sind verwirrt. In Apostelgeschichte 2,38 wurden die Juden im Namen des Herrn Jesus Christus durch Untertauchen getauft. In der Apostelgeschichte im 8. Kapitel finden wir heraus, dass Philippus hinabging und den Samaritern predigte, dass er sie taufte im Namen des Herrn Jesus Christus, die Samariter. Und in der Apostelgeschichte 10,49 befahl Petrus den Heiden, sich im Namen des Herrn Jesus Christus taufen zu lassen. Paulus in der Apostelgeschichte 10,5, als er die Küste bei Ephesus entlang kam, begegnete er Jüngern. Sie waren die Jünger eines Baptisten. Das waren sie. Jeder Einzelne war Baptist. Sie wurden durch einen Baptistenprediger namens, lass mich sehen, durch Apollos bekehrt. Und er war ein Baptistenprediger. Und er belegte anhand der Bibel, dass Jesus der Christus war. Paulus sagte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seid ihr gläubig wurdet? Sie sagten, wir wissen nichts davon, dass es einen Heiligen Geist gibt. Er sagte, wie wurdet ihr denn getauft? Sie sagten, wir wurden durch denselben Mann getauft, der Jesus taufte. Dort draußen in dem Wasserloch, das ist gut genug. Paulus sagte, das wirkt jetzt nicht mehr. Ihr müsst noch einmal getauft werden. Und Paulus befahl ihnen, sich noch einmal zu taufen. Im Namen des Herrn Jesus Christus, er legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie. Das ist richtig. Jawohl. Zur Abendzeit wird das Licht sein, den Pfad zur Herrlichkeit wirst du sicher finden. Der Wasserweg ist das Licht heute, begraben im kostbaren Namen Jesu. Jung und alt, bereut all eure Sünden. Der Heilige Geist wird sicherlich eintreten. Das Abendlicht ist gekommen. Es ist eine Tatsache, dass Gott und Christus eins sind. Das sagt die Bibel. Das stimmt. Das ist die Stunde. Es ist die Zeit, wo wir Buße tun sollten. Seid ihr fertig dort am Becken? Dann gut. Zieht einfach die Vorhänge. Nun, der Herr segne euch, während der Bruder die Taufe vollzieht. Amen.